Ja, was für ein Einstieg. Ganz neu, ey. Yes.
Hat sich ja gelohnt, dass wir das Schlagzeug aufgebaut haben.
Ja, ja, genau. Mhm, ja. Danke, Jim, für den
Kosten.
Ja, liebe Zuhörerinnen und die paar Zuhörer, die dazu kommen. Willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute mit Hank.
Hallo.
Hallöchen.
Mit Jim auch und Raul ist auch dabei.
Ja, hallo.
Raul, du wolltest aber heute eine Sendung machen.
Ich wollte heute mal was sagen.
Also was vorbereitet?
Ich habe was vorbereitet, ja, genau. Und zwar habe ich tatsächlich mir einen richtig dicken, fetten Brocken vorgenommen. Ich hoffe, Stefan, du kriegst keinen Schaum vor den Mund. Ich glaube, die anderen beiden werden wahrscheinlich weniger Schaum vor den Mund haben, aber vielleicht vertue ich mich auch. Können wir gucken. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, heute so etwas zu machen wie ein Fremdenführer durch die Musik der 60er. Und der Titel meiner Episode heißt...
Da fühle ich mich zu Hause.
Die 60er, The Basics.
Ja? Oh ja, vielen Dank. Du meinst jetzt Rock oder Pop oder Jazz oder...
Lass mich mal ausführen, aber da unser Podcast ja was mit Rock und Vinyl heißt und mit Betonung diesmal auf Rock, bewegen wir uns im weitesten Sinne in dem Universum der Rockmusik. Insofern kommt hier auch schon der Disclaimer, Achtung, Achtung, also es wird nicht um Jazz gehen, es wird auch nicht um Country gehen. Ich habe natürlich mir eine Struktur zugelegt, und zwar das riesengroße, die riesengroße Story in mehrere Kapitel aufgebaut, die ich gerne mit euch kurz durchgehen werde.
Und du machst heute Kapitel 1?
Und das klingt jetzt alles easy und locker. Die Struktur für diese Story heute, die hatte ich auch in 15 Minuten mir fertig auf dem Blatt Papier gekritzelt, aber
wäre so einfach gewesen.
Es hat mich fast wirklich 30 Jahre eigentlich gekostet, um diese Struktur in meinem Kopf hinzubekommen.
Gottes Willen.
Um
ja,
diese Sendung zu
ja,
machen.
Um diese Sendung zu machen. Also es ist lange gereift. Ich werde euch viele Sachen erzählen und vorstellen, die ich für die Entwicklung der Rockmusik für wichtig halte. Das heißt nicht, dass da alles drin ist, aber zumindest das, was ich erwähne, ist, glaube ich, schon ziemlich basic. Und wenn man tatsächlich auf die 60er Jahre auch zugehen will, dann könnte man sich mit allen genannten Personen, die gleich kommen werden, auch beschäftigen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Und dann gibt es natürlich Ende des Jahrzehnts, 60er, 70er, Künstler, Bands, die so überlappen, ne, die in den späten 60er Jahren angefangen haben, aber ihre große Karriere in den 70er Jahren dann gestartet haben, die zähle ich dann auch eher punktuell den 70ern zu. Die werde ich heute hier auch nicht großartig dann behandeln. Zum Beispiel so jemand wie The Band oder Nick Drake oder Randy Newman, die haben alle gespielt. Startet in den 60ern, aber ihre große Karriere waren natürlich dann die 70er. Also ich hoffe mal, dass diese Folge dazu beiträgt, dass die 60er Jahre nicht vergessen werden. Im Gegenteil, dass unsere Hörerinnen und Hörer das vielleicht auch mal zum Anlass nehmen, dass sie sich einem großen, spannenden Musikkapitel unserer Rockmusik widmen, das sie vielleicht noch nicht so gut kennen. Ja, warum die 60er? Ich finde, die 60er sind für mich ein Jahrzehnt mit den wenigsten Peinlichkeiten. Also jedes Jahrzehnt hat ja so peinliche Musik, wo man sich heutzutage dann nur noch denkt, wieso konnte ich das hören? Wieso hat mir das damals gefallen?
Was hast du gegen Modern Talking?
Zum Beispiel, oder mir fällt gerade spontan, was ja gerade wieder populär geworden ist, Cotton Eye Joe ein oder so, Schrecklichkeiten. So Sachen gibt es in allen Jahrzehnten, ganz bestimmt auch in diesem Jahrzehnt. Aber in den 60ern, finde ich, ist das nicht ganz so tragisch und so schlimm, und es hat immer noch einen gewissen 60er-Jahre-Charme, und man muss eher drüber lächeln, aber man muss nicht schreiend wegrennen. Dann ein großer Punkt, der mir auch sehr nahe liegt bei der Musik der 60er, ist der Sound. Die Produktionstechnik war natürlich noch nicht so fortgeschritten, wie wir das heute kennen. Es war alles eher noch ein bisschen rumpeliger und perfekt. Oder es gab, ich meine, Sgt. Pepper ist mit 4 Spuren nur aufgenommen worden, muss man sich heute wirklich mal reinziehen. Trotzdem sind viele der Sachen haben einen schönen, warmen, teilweise sogar sumpfigen Sound, der mich heute immer noch anspricht. Zum Beispiel die Creedence Clearwater Revival, die haben immer noch einen total frischen Sound, der mich heute noch anspricht und der heute noch genauso klingt, als wäre die Musik gerade erst aufgenommen worden. Das finde ich auch sehr spannend. Das ist natürlich auch ein gewisses Soundkostüm, was sich natürlich in die Frühzeit der 70er Jahre auch rübergerettet hat. Und viele großartige Musik der 70er klingt für mich auch immer noch ähnlich. Ich denke dann später erst mit Einführung von Synthesizern und von Drumcomputern in New Wave oder auch durch den Einfluss von Punk ist dieser warme Sound so nach und nach verloren gegangen. Ich weiß, das ist teilweise mit sehr groben Holzklöpfen jetzt hier zusammengehauen, aber so ungefähr bin ich zumindest da so unterwegs. Und natürlich ist es auch ein Jahrzehnt, wo tatsächlich viel ausprobiert wurde, viel experimentiert wurde und tatsächlich so experimentale Popmusik, sage ich mal, tatsächlich es bis an die Spitze der Charts gebracht hat, was heute sehr viel schwerer denkbar ist. Ich nenne nur zum Beispiel die Psychedelic-Titel der Beatles, die da Parade für stehen, denke ich. Und und letztendlich ist die 60er Jahre das Jahrzehnt, in der es mit der Rockmusik, so wie wir sie heute kennen und lieben, so richtig losgegangen ist. Die Basics, die Grundlagen für die Rockmusik wurden in den 60er Jahren gelegt. Es gab zwar Elvis Presley und Co. davor, aber so richtig los ging es eigentlich erst mit den großen Künstlern und Bands der 60er und diese Revolution, sagen wir mal, die so mit den ersten Beatles-Platten 62, 63 angefangen hat und die dann sich so, ich sag mal, bis 68, 69 in der Musik entwickelt hat, die ist beispiellos. Ich habe das in sonst keinem anderen Jahrzehnt mehr so erlebt, dass sich Musik so weit entwickelt hatte wie in dieser Zeit Mitte bis Ende der 60er.
Aber dann gib uns doch mal ein Beispiel.
Und stör mich nicht bitte, ich bin da nicht durch.
Okay.
Und dann ganz zum Schluss haben wir noch tatsächlich die drei wichtigsten Bands meiner Ansicht nach aller Zeiten, zumindest aus heutiger Sicht, kommen aus den 60ern. Das sind die Stones, das sind die Beatles und das sind Led Zeppelin. Über die Doors könnte man streiten vielleicht, ich weiß nicht, ob die so wichtig sind, aber es sind alles Bands aus den 60ern, die mir bis heute noch extrem wichtig sind. Und mein erstes Kapitel beschäftigt sich, das hatte ich schon mal etwas versucht, dieses Konzept auszubringen bei dem Titel Ich lieb dich nicht, nämlich Künstler, die vielen anderen was sagen, aber mir nichts sagen und ihr habt mir dann erklärt, warum diese Bands trotzdem wichtig sind. Und das ist ein Kapitel mit Künstlern, die ganz bestimmt wichtig sind, aber dazu konnte ich nie ein Bezug aufbauen. Und da möchte ich gerne das jeweils aufteilen auf Great Britain und USA. Bei den Amerikanern sind es so Künstler, die hatten wir hier auch schon. Bob Dylan, Frank Zappa, Captain Beefheart, Grateful Dead und viele von den West Coast Bands und Blues Rock Bands, die alle eine bestimmte Bedeutung und Wichtigkeit haben, die man sich antun kann, aber die mir selbst nie großartig was gebracht haben. Ich versuche es aber weiterhin. Aber wie gesagt, Frank Zappa bleibt ein Buch mit 7 Siegeln. Und auf der britischen Seite habe ich überlegt, irgendeine große Künstlerband der 60er, die mir nicht gefallen, muss ich lange überlegen. Da weiß ich noch nicht mal, ob die Band überhaupt wichtig war in den 60ern. Das sind die Bee Gees. Ich weiß nicht, ob man die Bee Gees in den 60ern irgendeine gewisse Bedeutung zumessen kann. Sie haben natürlich am Anfang ihrer Karriere starken Psychedelic Rock gemacht, aber da gibt es sehr viel Besseres. Deswegen, das lasse ich mal offen. Und jetzt kommen wir schon zum zweiten Kapitel. Das zweite Kapitel sind tatsächlich die großen, wichtigen Bands aus Amerika und aus Großbritannien. Und damit hat man schon vieles abgedeckt, wenn man sich mit denen beschäftigt. Ich fange mal an mit ich nenne sie mal Big Five. Bei den Engländern ist es eigentlich ziemlich einfach, auf die zu kommen. Da haben wir die Beatles, wir haben die Stones, wir haben natürlich The Who, wir haben Cream mit Eric Clapton, die ganz prägend waren für die Entwicklung des Rock und des Hardrocks. Und wir haben die Kings. Und bei den Kings zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, dass die Kings hier eine ganz spezielle Britishness hatten. Die klingen unglaublich britisch. Und eine andere Band, die das in gewisser Weise kopiert hat, 20, 30 Jahre später, waren Blur. Ich finde, es sind beides sehr Bands, die unglaublich englisch klingen. Ich glaube, Blur haben auch einige Referenzen zu den Kings gemacht. Da erkennt man dann, wenn man Blur-Fan ist, kann man sich eventuell auch mal mit den Kings beschäftigen. Ja, und auf amerikanischer Seite haben wir natürlich die Doors, Creedence Clearwater Revival, die Birds, Velvet Underground, ganz extrem wichtig mit dem, was sie gemacht haben. Und last but not least, um die kommt man nicht herum, das sind die Beach Boys. Die Beach Boys, die zumindest am Anfang ihrer Karriere sehr prägend waren. Ich denke mal 70er, 80er und alles, was danach kam, kann man sie eher vergessen. Aber so bis Anfang, bis Mitte 60er waren die auch sehr wichtig. Und die Band, die so zwischen US und UK hängt, ist die Jimi Hendrix Experience. Ne? Warum dazwischen? Weil Jimi Hendrix selber ist Amerikaner. Seine Band, die Experience, bestand aber aus zwei Briten und er ist erst groß geworden in Großbritannien, bevor er dann die USA erobert hat. Das sind so für mich die großen Namen aus dieser Zeit. In die zweite Reihe würde ich sowas tun wie auf britischer Seite die Small Faces, die Animals. Gerade was Beat angeht, die Animals, Graham Bond Organization, über Graham Bond hattest du auch schon mal gesprochen.
Ja.
Und dann natürlich auch Them mit dem jungen Van Morrison. Ne? Das ist für Beat, denke ich, sehr entscheidend. Und dann haben wir noch die Pretty Things. Ich weiß nicht, wer von euch sie kennt. Die Pretty Things sind eigentlich eine super spannende Band, weil man an denen erkennt, die Entwicklung der Rockmusik tatsächlich festmachen kann. Sie haben angefangen mit Beatmusik, haben sich dann tatsächlich weiterentwickelt zu einer Psychedelic Rock Band und sind dann Anfang der 70er bei einer richtigen normalen stinknormalen Rockband gelandet. Also wenn man die Diskografie von den Pretty Things sich anhört und ein bisschen gucken will, wie hat sich der Sound der Rockmusik entwickelt, kann man sich die super gerne antun.
Und sie haben noch angeblich auch die erste Rockoper.
Genau, auf die komme ich auch noch zu sprechen, genau, nämlich SF Sorrow is Born. Mhm. Bei den Amerikanern, ja, da muss ich ganz stark eingrenzen, das sind Bands, die mir jetzt heute noch gefallen und die ich gut finde und die ich regelmäßig höre, das ist Buffalo Springfield. Dann haben wir Love, das ist auch so eine psychedelic Band aus den 60ern. Spirit, auch aus ähnlicher Ecke, und Blood, Sweat and Tears, die auch auf Woodstock gespielt haben. Die machen so Soul-Musik mit einem starken Bläsereinsatz. Ich glaube, das die Chicago angefangen hat, mit Rockmusik und Bläsern zu machen, war Blood, Sweat and Tears eigentlich die erste Band, die damit gespielt hat. Und die haben heute auch noch, also kann man auch noch ganz wunderbar und toll sich anhören. Ja, und wenn man ein bisschen außerhalb von UK und US schaut, dann haben wir Them habe ich schon genannt in Irland. Bei den Kanadiern würde ich sagen, Neil Young ist Kanadier. The Guess Who, also ich weiß nicht, wer sie kennt, auch eine tolle kanadische Rockband, Ende 60er, Anfang 70er. Aus Australien würde ich die Easy Beats nennen. Easy Beats mit George Young, der große Bruder von den Young-Brüdern, die dann später unter AC/DC weltberühmt geworden sind. Da war er übrigens auch Produzent bei den ersten Alben. Brasilien, die Os Mutantes, darüber haben wir auch schon geredet, eine sehr skurrile Psychedelic Band. Und dann wird es schwierig. In Frankreich können wir ganz bestimmt einen Serge Gainsbourg nennen oder einen Jacques Brel oder so, alles wichtige Köpfe. Aber da verlassen wir langsam die Pfade, die ich zumindest heute begehen will. Und wir kommen zum ersten Titel, den wir heute spielen. Und zwar, ich habe eben Buffalo Springfield genannt, mit Stephen Stills und Neil Young. So eine Art Vorgängerband von Crosby, Stills, Nash & Young. Das kann man an dem kommenden Beispiel auch gut hören. Und zwar hören wir das Stück Rock'n'Roll Woman. Joy to know. Ja, Buffalo Springfield. Man hört schon Anspielungen, ne? An Crosby, Stills, Nash & Young.
Absolut, ja. Ne? Mhm. Der Chorus, ja. Der Chorgesang, gefällt mir.
Ist schon Stephen Stills, der Komponist und der Sänger der Band. Wenn ich von den 60ern rede, habe ich Buffalo Springfield eigentlich immer wenig im Blickfeld, außer so eine Best-of-Compilation. Aber das ist, glaube ich, unfair. Ich glaube, die haben wirklich große, spannende Sachen gemacht.
Für mich war immer erstaunlich, was ich mir erst über bestimmte Dokumentationen, meinetwegen über Joni Mitchell oder wen auch immer, überhaupt an meine Rübe gedrungen ist, dass die ja relativ früh am Start waren. Also Rock ist ein bisschen weit hergeholt, wie ich finde, schon sehr folkig. Und sie waren aber eine der Gruppen, die eben ganz früh in den entscheidenden Clubs in Los Angeles gespielt haben und auch weit, weit vor sogar, naja, also weit, weit wollen wir mal nicht sagen, aber zumindest vor den Doors. Die Doors waren dann irgendwann einfach viel, viel größer. Aber für mich ist das ein interessantes Stück, was eine gute 60er-Note hat, aber es ist sehr soft, also sehr wenig Rock natürlich, ne? Was es zu der Zeit ja dann auch schon sehr bald gab.
Ja, genau. Ja,
ja, aber diese Folk-Nähe, die gab es ja in den 60ern auch genau. Reichlich. Und und das ist ja, also der Begriff Folk-Rock ist für mich schon so ein Zwitter, ne? Also ist es Folk oder ist es Rock? Beides ist gut und in dieser Mischung, mir hat es gefallen. Also.
Wir haben über Van Morrison auch immer überlegt, wenn du die frühen Platten dir anschaust, nach Them, wo er schon auch ruppigen Beat gemacht hat, aber dann, die bekannten Werke, wie willst du das labeln? Muss man es, also man muss es ja gar nicht labeln, aber wenn, dann ist es doch eher Folk-Rock als Rock.
Ja, genau, aber ich breite ja die 60er extrem weit aus und es gehört immer noch innerhalb der Grenzen, denke ich, was man Rockmusik nennt. Folk-Rock ist auch Rockmusik im weitesten Sinne, ne? Also, ja.
Ja, man kann da jetzt natürlich päpstlicher sein als der Papst. Das
sind wir natürlich nicht.
Ne? wir doch nicht. Das Stück kannte ich nicht, aber es gefällt mir. Ja. Das gefällt mir.
Ja, also auch für mich ist es. Also wirklich Neuland, ich kenne diese... Also
die 60er, Stefan, das ist auch das vorige Jahrhundert.
Bald.
Sogar das vorige Jahrtausend.
Ja. Nein, aber ich weiß das schon zu schätzen. Es ist nicht so, dass ich, ne, aber auch, mir fiel auf, das ist sehr, sehr, wirklich, auch wie Jim meinte, sehr soft, also aber auch sehr schöne, warme Stimme. Und wenn ich das höre, verstehe ich deine große Liebe für Toms auch, die du in der Band immer mit sehr viel Druck zwingen willst.
Ja, danke schön. sehr lieb, danke. Ich wollte einfach nur sagen, vergesst mir Buffalo Springfield nicht. Und wir kommen direkt mit dem zweiten Titel um die Ecke, nämlich einer Band, die ich eben auch erwähnt habe. Es handelt sich um Spirit. Leider Gottes auch sträflich unbekannt. Man könnte sie eventuell kennen, weil die sich vor einiger Zeit mit Led Zeppelin einen Rechtsstreit, einen sehr bekannt gewordenen Rechtsstreit geliefert haben. Mhm. Nämlich ging es, du weißt, worum es geht, ja. Es ging darum, dass Spirit haben in den 60ern einen Song gehabt, der hieß Taurus. Und eines der bekanntesten Stücke von Led Zeppelin ist Stairway to Heaven. Und wenn man beide Stücke miteinander vergleicht, dann ist der Beginn extrem.
Fast identisch,
ja. Ähnlich, sehr identisch. Und Nachkommen oder die Rechteverwerter von Spirit haben sich da mit dem Led Zeppelin-Management wegen dieses Stücks an Rechtsstreit geliefert, haben ihn aber leider dann verloren. Und es gibt tatsächlich auch, es gab ein Zusammenspiel zwischen Led Zeppelin und Spirit, die eine Band als Vorgruppe von Led Zeppelin aufgetreten ist. Also Led Zeppelin kannten dieses Taurus-Stück auf jeden Fall. Das will ich aber heute nicht spielen, weil es abgesehen vom Anfang nicht so prickelnd ist. Aber wie gesagt, deswegen könnte man die Band kennen. Ich möchte gerne von Spirit jetzt einen anderen tollen Titel spielen, nämlich Fresh Garbage. Fresh Garbage. Bisschen Riders on the Storm zum Schluss, ne? Ganz sanft.
Fender Rhodes.
Mhm. Fender Rhodes, ah, okay.
Mhm. Hört sich so an, auf jeden Fall.
Mhm. Ja, Spirit mit Fresh Garbage. Ja, ich wollte nur sagen, vergesst mir Buffalo Springfield und Spirit nicht. Okay. Kommt so eher aus der Psychedelic-Ecke, aber die Musik ist ja oft immer sehr, ja, nicht so rund und perfekt produziert, sondern sehr abenteuerlich. Ich finde, Spirits sind sehr perfekt in dem, was sie gemacht haben, und ich finde sie toll. Was meint ihr?
Ja, fand ich auch. Nicht ganz so abgedreht und so abgründig wie Iron Butterfly,
ja.
Aber sehr verbannt, und ich sehe viele Hippies auf den Wiesen in München, auf den Isar-Wiesen, und das ist so mein Bild davon.
Okay.
Und ja, gut.
Also ich fand es, also zu Beginn hätte ich gesagt, es ist fast ein Reggae-Stück eigentlich, so die erste Sekunde, bis man wirklich, aber okay. Sehr gute Gitarre, aber der Gesang geht ganz schön unter, finde ich, in dem gesamten Mix, ne? Also das ist wirklich so, dass mein Bild von den 60er, ich will nicht sagen, das ist irgendwas, aber das Bild, was ich habe, sind immer so starke Sänger, die da sehr prominent, sagen wir so, in der Band sind. Hier hat man das Gefühl, es ist wirklich so nebensächlich, sonst geht, und ich finde die instrumentelle Part tatsächlich extrem gut umgesetzt, auch diese Rückkopplung und der Wechsel zu Klavier oder zu Fender Rhodes in dem Fall auch sehr gut gelungen und wirklich modern für die Zeit auch.
Ja, 68er Platte, ne? Also wenn man jetzt die Lieder ausspielt, dann kommt doch eine sehr bunte Welt dann zustande. Mhm. Und gerade die ersten beiden Spirit-Platten sind tolle Psychedelic-Platten.
Kannst du die mal kurz mit Titel nennen? Ich habe nämlich nur eine Compilation.
Also Spirit, Self-Titled, ja. Davon ist dieses Stück, und The Family That Plays Together.
Ah ja, schön, sehr schön. Ja, wir kommen zum nächsten Kapitel. Das ist das Kapitel Solokünstler. Da fangen wir wieder an bei den amerikanischen Herren. Da haben wir natürlich einen Bob Dylan, einen Tim Hardin, den ich sehr gut finde. Johnny Cash war auch in den 60er Jahren immer gut. Otis Redding, da sind wir in der Soul-Ecke, kann man wirklich auch toll hören. Simon & Garfunkel, dieses Pop-Duo mit ihren himmlischen Melodien, sind für die 60er sehr prägend gewesen. Und dann habe ich noch so ein kleines Guilty Pleasure, was ich unterbringen möchte. Ich habe ihn über Spotify erst entdeckt, und der gefällt mir. Das ist sowas, ein bisschen Country Music Light. Das ist Glenn Campbell. Ich weiß nicht, wer den kennt. Glenn Campbell, der unter anderem Studiomusiker bei den Beach Boys war und dann eine Solo-Karriere gestartet hat. Das ist alles ein bisschen glatt und aber ich weiß nicht, ich mag den Glenn Campbell, ich wollte ihn hier mal extra genannt haben. Dann haben wir natürlich bei den Scott Walker noch, die ersten, die Walker Brothers, auch eine große Pop-Trio aus den 60ern, die haben sehr schmalzige Hits gehabt. Scott Walker hat eine Solo-Karriere gestartet und Ende der 60er, und ich glaube, seine ersten 4 Solo-Alben sind alle ziemlich Weltklasse. Er hat unter anderem Jack Brel gecovert, zum ersten Mal dem angloamerikanischen Publikum Jack Brel näher gebracht, auf Englisch natürlich dann. Hat eine sehr besondere und spezielle Art und Weise zu singen, arbeitet teilweise eben auch mit Orchester. Ich glaube, ich habe ihn hier auch schon mal vorgestellt, also wollte ich auch nur nochmal Scott Walker Soloalben, kann man sich auf jeden Fall anhören. Er ist dann später 70er, gerade auch in den 80ern sehr radikal geworden mit seinen Soloalben. Aber die 60er Jahre sind wirklich absolute Perlen. Kommen wir zu den Damen. Damen. Bei den Damen ist es eigentlich auch sehr einfach. Wir haben natürlich die unsterbliche Aretha Franklin, gerade mit den Alben, die sie, also die hat am Anfang ihrer Karriere Jazz-Alben gemacht, ist aber dann in den Soul eingestiegen und ihre ersten Soul-Alben sind absolute Meilensteine des Classic Soul, kann man sich hier alles antun. Dann haben wir eine Familie, auch sehr hoch verehrte, die vielleicht auch in die Sparte Rock, Soul nicht so gut reinpasst. Das ist Nina Simone, die ich ganz großartig finde, die auch fantastische Sachen in den 60er Jahren gemacht hat.
Die auch Brel gekauft hat.
Hat sie auch gemacht, ah ja, genau. Kommt vom Piano her, ne? ist eine sehr eigenständige, besondere Persönlichkeit gewesen. Dann kann man natürlich noch Joan Baez nennen, aus wirklich klaren Folk-Ecke. Ne? Mit Bob Dylan hat sie viel gemacht. Eine Janis Joplin, die wir hier bei Monterey, ne? Hast du die kennengelernt als Rockgruppe. Ja. Ne? Wobei ich bin nie großer Fan von ihr gewesen, aber die war prägend für das Bild der Rockmusikerin, Rocksängerin, auf jeden Fall in den 60ern. Ja, und wenn wir zu den englischen Damen gehen, da wird es sehr dünn, da ist mir nicht sehr viel eingefallen. Da tatsächlich kommt dann eine Dusty Springfield, Jim nickt, und die zweite ist, habe ich noch länger nachgesucht, Sandy Shaw. Das ist richtige Pop, ne?
Was ist mit Jen Birkin?
Leicht Jazz, aber wenig Rock.
Ja, genau. Die hatte doch Puppet on a String. Ist das nicht Sandy Shaw gewesen? Okay, gut.
Wie hieß die noch, die mit Brian Auger zusammen? Wie kommt der Name jetzt gerade nicht?
Julie Driscoll.
Ah, ja, sehr großartige, genau. Sängerin. Ja, ganz toll.
Genau. Und die Dame, die du eben genannt hast, Stefan, die ist, glaube ich, erst in den 70er Jahren groß geworden, Jane Birkin.
Nein. Ja, okay. Die hat schon mit Gainsbourg, okay. Aber klar, ja, okay. Du liebst sie so sehr, dass du sich genau. gar nicht erlauben wolltest, die hier zu führen.
Okay, das war so mein Kapitel Solo-Künstler, Künstlerinnen. Das nächste Kapitel lautet... Auf jeden Fall essentiell wichtig. Soul. Musik. Und mit Soul-Musik ist es so eine Sache. Ich finde, ich mache das ja hier sehr grob, aber dennoch einprägsam, hoffe ich. Da macht man sich keinen Fehler, wenn man tatsächlich sich in Motown und Stax Sampler zulegt. Gut sortierten Sampler mit den großen Hits von Motown und Stax, denke ich, ist man gut dabei. Da sind viele One-Hit-Wonder dabei.
Da kann man nicht viel verkehrt machen.
Marvin Gaye und Co. ist da ganz wichtig. Supremes kann man sich eventuell auch noch separat antun.
The Three Degrees.
Das ist
letztlich ein so weites Feld wie auch die Rockmusik. Ja. Unfassbar viele Künstler, wenn man es nur entblättert. Noch nie, haben wir auch schon mehrfach gesagt in dieser Sendung, gab es so viele Reissues von vielfach unbekannten Künstlern, die auf einmal tolle Platten am Start hatten. Und also auch schon in den 60ern, also gerade Soul in den 60ern ist auch ein brutal weites Feld.
Ja, genau, aber man muss es ja irgendwie zuspitzen, das ist ja der Sinn dieser Sendung. Jim.
Ja.
Ja, ne? Das ist aber, ja klar. Ne? Wir haben einen Dr. John, den ich vielleicht noch hier erwähnen möchte, wobei Soul, Blues, ne, so die Ecke, auf jeden Fall auch frühe Dr. John-Alben, ich glaube sein Debütalbum. Ne,
sehr New Orleans halt.
Ja, genau, ist auch auf jeden Fall ein ganz tolles Album. Und ich möchte hier den nächsten Musiktitel vorspielen, und zwar ist das von The Queen of Soul, Aretha Franklin, ein Cover, was tatsächlich nie auf ihren offiziellen Alben erschienen ist, sondern später mal auf so einer Compilation, die nannte sich Rare and Unreleased Recordings from the Golden Reign of the Queen of Soul, also ein sehr kurzer Sample-Titel. Und knackig. Da sind viele, viele Demo-Tapes drauf. Und ich, einer meiner liebsten überhaupt Reissues oder beziehungsweise Veröffentlichungen aus den Jahren der 70er, 60er, auf die ich immer wieder zurückkomme. Und wir hören tatsächlich ein Stück, was im Original vielleicht ein bisschen trauriger ist. Die liebe Aretha Franklin macht da was ganz anderes draus. Wir spielen erstmal den Titel und die anderen können ja dann raten, um welchen Song es sich handelt.
Oh ja, okay. Ne?
Gives an answer, but the fool on him.
Na, was sagt ihr?
Habt ihr erkannt, ne?
The Beatles.
Ja, ihr kennt das Original.
Ja, ja, ich habe auch eine ganze Weile überlegen müssen.
Oh, okay.
Ich merke es immer wieder. Komme aber trotzdem nicht auf den Titel.
Ja, gut, ich kann es hier auch noch lesen. Ja. Fool on the Hill.
Ach, das war das?
Ja, genau.
Okay.
Sie macht was anderes draus, ne? Finde ich sehr attraktiv, was sie draus macht. Sehr charmant. Sie hat ja einige Beatles-Cover auch gemacht, die alle auch sehr brillant sind. Ja, ich meine, dass Aretha Franklin eine große ist, braucht man nicht großartig.
Und soll auf jeden Fall.
Ne, zu erwähnen. Sollte man auf jeden Fall sich mit beschäftigen. Jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel. Und zwar, auch ein wichtiges Kapitel. Ich möchte es kurz abhandeln, das ist der Bluesrock, der sich ja in den 60ern entwickelt hat. Wir hatten zuerst sowas wie die berühmte British Invasion, wo die Beatles und nach den Beatles haben die USA erobert und so die zweite große Welle, die dann kam, war so ein bisschen der Bluesrock, der sich aber auch zeitgleich in den USA und in Großbritannien entwickelt hat, so elektrifizierter Blues, der des Weiteren dann eben auch Vorbote war für so etwas wie Hardrock und alles, was danach gekommen ist. Da gibt es viele tausende Beispiele, die mir persönlich alle nie sowas gesagt oder gebracht haben. Wir haben hier zum Beispiel in den USA Kenneth Heath, kennen vielleicht die meisten, die auch, ist auch in Woodstock aufgetreten. Wir haben so jemanden wie Paul Butterfield Blues Band oder auch ein Johnny Winter, glaube ich, ist auch in Woodstock aufgetreten. Ich persönlich finde eine Band wie Steam Hammer sehr gut. Und einer der großen Könige auch des Blues Rock ist natürlich Jimi Hendrix, der viele Blues-Titel gespielt hat. Da gibt es auch einen eigenen Sampler, der, ich glaube, der heißt The Blues, der ist, glaube ich, in den 90ern erschienen. Den kann man sich auch gerne mal antun, um den Meister an der Gitarre dann zu erleben. Und bei den Briten gibt es auch viele. Die bekanntesten sind die Yardbirds mit ihren berühmten Gitarristen Jimmy Page und Jeff Beck war da auch dran. Ich glaube, Eric Clapton hat auch gespielt. Die haben sich ja quasi die Klinke in die Hand gegeben. Dann hat man die John Mayalls Blues Breakers, Alexis Corner Blues Incorporated Band und 10 Years After, auch eine Woodstock Band. Auch bei mir, ja, kann man sich antun, aber für mich tatsächlich die beste Blues-Rock-Band überhaupt in den 60ern. Eine Band, die später dann nochmal mit anderer Musik bekannt geworden ist, das ist Fleetwood Mac mit Peter Green, die gerade von Peter Green gesungenen und kombinierten Songs, zum Beispiel sowas wie Black Magic Woman ist unter Santana dann sehr berühmt geworden sind, die gefallen mir alle, die haben einen gewissen Drive, die haben einen gewissen Stil, auch die Soli von ihm, ganz überragend, haben mit den späteren Rumors Fleetwood Mac überhaupt nichts zu tun, ne? Das ist ein ganz anderes Universum, aber die finde ich wirklich ganz toll. Mein nächstes Kapitel ist Hardrock. Der Hardrock hat in gewisser Weise in den 60ern ja schon angefangen und als die Rockmusik ein bisschen härter wurde, ganz klar Led Zeppelin hier zu nennen, jemand, den ich auch sehr gerne nenne, ist Free. Weiß nicht, wer die noch kennt. Ich finde die Free auch eine ganz tolle Band, die auch immer noch einen ganz tollen, lebendigen,
All
frischen
Right
Sound
Now,
hat.
Würde ich sagen.
Ja, All Right Now ist die größte Single von Free gewesen. Dann haben wir natürlich hier auch wieder Cream zu nennen, die Jeff Beck Group, und da ist es ganz spannend, Jeff Beck Group und Led Zeppelin sind ungefähr zu gleicher Zeit mit einem ähnlichen Konzept an den Start gegangen. Ich meine, Jeff Beck Group mit Jeff Beck an der Gitarre, dann hatten wir Ron Wood am Bass. Und wir haben den Sänger, wer war der Sänger von der Jeff Beck Group? Okay, Rod Stewart hat gesungen. Und
den kenne ich nur von den Faces.
Genau, das war aber davor. Dann fing die Jeff Beck Group an und die einen sind Superstars geworden und von der Jeff Beck Group ist nicht viel übrig geblieben. Wenn man sich die zwei ersten Alben anhört von den Truth und Backola, dann kann man das auch nachvollziehen. Die haben zum Beispiel einen Titel, der heißt You Shook Me, aufgenommen. Beide Bands, Led Zeppelin und die Jeff Beck Group. Und der Titel von Led Zeppelin ist also energetisch, packend, toll. Und ja, bei You Shook Me von Jeff Beck Group schläft man so eher ein. Also obwohl Rod Stewart, ich meine, mit so einem Sänger wie Rod Stewart, finde ich, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Aber ich wollte es nur mal kurz als Fußnote, das ist jedenfalls auch ein sehr spannendes Kapitel. Und wenn wir dann nach Amerika gucken, ja, da gibt es drei Bands, die jedem von uns einfallen, denke ich mal. Da haben wir so Proto-Metal, Blue Cheer, glaube ich, die hatten wir hier auch schon mal erwähnt. Dann natürlich die Stooges und MC5. Das sind so Bands, die Ende der 60er Jahre ganz groß geworden sind. Und eine Band habe ich noch bewusst ausgelassen, weil ich sie jetzt spielen will. Mark One. Mark One sagt einem was? Mark One ist eine Bezeichnung für die Erstbesetzung von Deep Purple. Die werden nämlich Mark One und Two und Three aufgeteilt. Und da haben wir tatsächlich in der Mark One-Besetzung noch nicht als Sänger einen Ian Gillan, der ja später auch so symptomatisch war für die Entwicklung überhaupt des Hardrock-Gesangs und Sängers, sondern einen Herrn Rod Evans. Und den ich auch für einen tollen Sänger halte. Diese Mark One-Besetzung hat in den 60ern, glaube ich, vier Alben aufgenommen, die so ein bisschen zwischen Psychedelic Rock und Rock und Hard Rock so ein bisschen mischen. Also teilweise sehr abenteuerlich. Und das hat sich dann tatsächlich natürlich dann geändert mit Deep Purple in Rock 1970. Das war eins der Durchbruchalben überhaupt dann für die Hard Rock Musik.
War das dann schon Mark II?
Das war das schon Mark II, genau. Und ich möchte euch gerne tatsächlich davon den nächsten Titel vorspielen, und zwar von dem Debütalbum von Deep Purple. Das Stück, das kann ich auch direkt nennen, wie man das, da braucht ihr nicht zu raten. Das ist ein Traditional, was Jimi Hendrix bekannt gemacht hat mit Hey Joe. Und Deep Purple haben da ihre ganz spezielle eigene Version draus gemacht. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
Was ungefähr umgekehrt proportional zu Produktionen aus den 80ern.
Ja.
aber dafür die gute alte Schweineorgel.
Ja, John Lord.
Absolut.
Ja, genau.
Also das war für mich immer, also Deep Purple, ich mochte das auch. Ich glaube sogar meine erste selbst gekaufte Platte jemals war Deep Purple in Rock. Bin ich sehr drauf abgefahren, aber irgendwann fing es bei mir an, dass ich die Purple nicht mehr so mochte, wegen der Orgel von John Lord, die mir immer zu mächtig war, zu fett war. Mhm. Ja, und hier hört man es auch schon, ne? Schon prägend für die. Ne?
Ja, klar. Die haben sich ja immer im Richie Blackmore immer gestritten, ne? Wer spielt jetzt Lied, und die haben immer gegeneinander. Das war vielleicht, da war einer zu viel.
Vielleicht ist er ja deshalb auch gegangen dann, der Blackmore.
Ja. Aber es hat ja eine Zeit gedauert.
Ja,
also ich finde, dass die Orgel, die immer eigenständig gemacht hat. Und unabhängig davon, dass es zu der, also gerade in den End-60ern unfassbar viel Funky-Orgelsachen gab, aus dem Jazzbereich, wo Künstler wie Jimmy Smith und tausend andere auf einmal von den Jazzkritikern kommerziell beschimpfte Platten gemacht haben, oder als kommerziell beschimpfte Platten gemacht haben, die aber eben funky waren. finde ich, dass das hier gut passt. Es gibt ja genug Sachen, wo er das auch sehr psychedelisch einsetzt und von daher hat er das schon, das ist ein Teil des Erfolges gewesen auf jeden Fall.
Ja, ja. Ich weiß nicht, Original kennst du von Jimi Hendrix, ja, ja. Joe, ne? Es ist, ja, es ist etwas anders, ne?
Also, ja, nicht viel anders, aber ne? Schon, also
es ist ruhiger,
Gesang
langsamer.
Ist ja das Gleiche. Das
ja,
gut, ja. Also, was hier auch aufgefallen ist, Sachen, die wir gewohnt sind, ist dieses Effekt, was ist bevor die Intro, die
ja, war ja,
nicht,
ja.
Wir haben ab Minute 2 gehört, aber der sagen wir so, bevor man in das Lied reinkommt, so wie man das kennt, gibt es so ein Echo mit Feedback. Das war damals auch gar nicht so einfach, sowas zu erzeugen. Es gab so eigentlich so Tape-Echo, die man da genutzt hat, fand ich auch hier sehr gut eingesetzt, muss ich sagen.
Ja, ich wollte nochmal eben den Hinweis geben, so die ersten vier Fans von Deep Purple, die erst mit Deep Purple in Rock anfangen, man kann sich auch das antun, was sie davor gemacht haben, da wird man ein paar Überraschungen erleben. Ja, okay, gut, jetzt komme ich schon zum letzten Kapitel. Das ist ein wirklich typisch 60er-Jahre-Kapitel. Die Musik haben wir dann später ja durch Jim gelernt, gibt es zwar immer noch, aber der Schwerpunkt der Musik oder die Anfänge, die Musik, ich formuliere ganz vorsichtig, war tatsächlich in den 60ern, es geht um Psychedelic Rock. So, viele bekannte Psychedelic Rock Sachen sind in den 60ern, ich hoffe, die Formulierung wirst du gutieren. Ja, okay. Und zwar auch ganz grob, es gibt, ja, also die großen, ich finde den britischen Psychedelic Rock immer, fand ich immer besser, hat mir immer besser gefallen. Da gibt es natürlich die bekannten großartigen Singles der Beatles, darüber möchte ich aber gar nicht reden. Natürlich kann man die ersten Pink Floyd Sachen, ne, sind auch sehr psychedelic hinterlegt und sehr skurril und mit zum Besten, was es überhaupt in dieser Zeit dann gab. Eine sehr gute Band mit tollen Singles, die heute auch eher untergegangen sind, sind Traffic. Traffic mit einem jungen Steve Winwood als Sänger, ganz tolle, verblüffende, verspielte Sachen. Und eine andere Band, die man vielleicht ein bisschen vergisst, für mich aus Großbritannien, sind The Move. The Move als sozusagen Vorband von dem, was später dann mal Electric Light Orchestra geworden sind. Also diese vier Bands finde ich in Großbritannien ganz toll. Bei den Amerikanern, ja, da haben wir Iron Butterfly, haben wir eben erwähnt, ne? In der Garda Davida ist ganz bekannt, Strawberry Alarm Clock, 13th Floor Elevator. Wir haben Jefferson Airplane, auch eine Woodstock Band, die zwei, drei schöne Psychedelic Singles hatten. White Noise, United States of America, eher etwas unbekannt. Und dann so ein bisschen stellvertretend auch für den Garage Rock, The Seeds und die Electric Prunes, die so richtig klassischen Psychedelic Garage Band Rock gemacht haben. Da gibt es auch einen ganz tollen Sampler, wo viele bekannte Köpfe drauf sind. Der Sampler heißt Nuggets. Ich glaube, der ist aus den frühen 70ern und der ist tatsächlich empfehlenswert, wenn man diese Musik sich antun will. Und ja, ich möchte noch kurz auf Alben eingehen, die ich für komplett gelungen halte, was Psychedelic Rock angeht. Da haben wir die Hollies mit dem Album Butterfly, wo der Graham Nash, der später ja bei Crosby, Stills, Nash & Young bekannt geworden ist. Wir haben die Zombies mit ihrem tollen Abschlussalbum Odyssey and Oracle. Dann die Pretty Things mit F.S. Sorrow Is Born. Gilt für viele als die erste Rockoper, ist auf jeden Fall vor Tommy erschienen, ist auch sehr durchgeknallt. Und Love mit Forever Changes, auch ein tolles Psychedelic Rock. Das sind so diejenigen Alben, die mir bekannt einfallen und die ich hier erwähnen möchte. Heutzutage gibt es auch eine Band, die so ein bisschen in diesen Filden rumwildert, die gerade vor kurzem ein neues Album rausgebracht haben, die zwei Brüder. Lemon Twigs habe ich, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt. Kann man sich antun, da hat man auch viel Spaß mit, wenn man so Musik mag. Und natürlich als Ecstasy-Fan muss ich The Dukes of Stratosphere nennen, die in den 80er Jahren wirklich ein absolut zwei sensationelle Psychedelic-Rock-Alben gemacht haben, die so vieles, was man aus der 60er-Jahre Psychedelic Rock Bewegung kennt, spielerisch aufgenommen haben. Übrigens von Hey Joe, das Intro, was wir gerade geskippt haben, haben XTC, also Duke's Stratosphere auch in einem Titel dann eingebaut. Also da kann man viel Spaß mit haben. Ja, und tatsächlich, bevor wir jetzt zum letzten Titel kommen, habe ich irgendwas vergessen.
Es war schon sehr ausführlich.
Eben, also die Frage war, glaube ich, nicht eins gemeint. Ich merkte doch größtenteils bei euch ziemliche Zurückhaltung in der ganzen Sendung.
Keine Zurückhaltung. Es ist, du zählst da wirklich eine Menge von Namen auf, ja. Über die ich mich freue, dass ich sie mal wieder höre.
Ah, schön.
Also
okay,
Steamhammer, hast du gesagt.
Ja.
Solche Sachen.
Ja.
Ich hab das genossen zu hören. Also gerade die Aufzählung dieser ganzen alten Namen hat mir gut
gefallen. Okay, ja. Ich wollte es nur nochmal bewusst machen. Es ist auch nur meine kleinen Blickwinkel. Aber ich denke, da sind viele Sachen dabei, die, wenn man auf die 60er zugeht, dann auf jeden Fall sich damit beschäftigen. Mehr ist es ja nicht. Bei vielem tollen anderen, was es noch gibt. Ne? Das ist so die Botschaft. Okay, es kommt sonst nichts mehr, ich merk's. Okay, dann spielen wir jetzt den letzten Titel. Und zwar ist der Titel tatsächlich von einer meiner Bands, die ich entdeckt habe und ganz toll finde und die sonst leider Gottes keiner kennt. Die haben auch einen blöden Titel. Wenn man nach denen sucht, wird man nämlich immer auf einen Schriftsteller verwiesen. Das ist H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft, die tatsächlich auch Ende der 60er, ich glaube, zwei Alben gemacht haben mit wunderbar verspielter psychedelic Rockmusik. H.P. Lovecraft ist eigentlich ein Schriftsteller von irgendwie so Horror-Stories.
Da wundert man sich aber, dass die dann den Namen
Science
einfach
Fiction.
So
Science-Fiction, ja, genau. Ja? Und zwar ich habe sie entdeckt und war sofort verliebt und habe sie jetzt vor kurzem erstmal wieder entdeckt auf den Streamingdiensten, die waren lange nicht erhältlich. Und ja, da möchte ich gerne zum Schluss den Titel The Mobius Trip vorspielen und mich damit dann auch verabschieden.
Alles klar.
Ja.
Ja, das heißt, vielen Dank, Raul, für diese sehr, sehr auch ausführliche...
Diese Rundfahrt durch die 60er.
Genau, mit wirklich Basics, also ganz viele Namen, die ich schon mal so, sagen wir mal so, nebenbei gehört hatte. Viel kannte ich ja gar nicht. Und ich denke, damit das so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal eine ganz gute Basis geschafft, oder?
Also ich hoffe es mal, mehr war es nicht, aber als Basis auf jeden Fall, damit man nicht ganz den Überblick verliert.
Ja, über auch Film nicht einfach das alles zu strukturieren und das hast du sehr schön gemacht. Du guckst mich so, Jim.
Ich will nur sagen, schöner Abschlusssong, eine Gruppe, die ich immer gut fand. Man kann, wenn man verrückt genug ist, sich noch Tonträger zu leisten, dann kann man auf einer CD sich beide LPs organisieren. Und aber schönes Stück. Freuen wir uns drauf.
Dann sage ich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Sehen uns nächste Woche wieder für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ciao. The park, the air is cleaner.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.